Wenn ich etwas salopp beginnen darf, wer sind Sie nun, diese Kinder?
In der letzten Zuspielung kommt ja dieser Satz vor. Wer sind diese Kinder? Dieser Satz ist eingebettet in die Erzählung der Theogonie von Hesiod. Diese Erzählung, ein Ausschnitt daraus natürlich nur, beginnt mit dem Zerwürfnis von Uranos und Gaia. Uranos ist der Weltenvater, Gaia ist die Weltenmutter. Alle nämlich, jetzt zitiere ich Hesiod, alle nämlich, die von Himmel und Erde stammten, eben von Uranos und Gaia, waren schrecklich gewaltige Kinder und dem Vater, dem Uranos, von Anfang an ein Gräuel. Wer sind diese Kinder? Fragt der Erzähler. Der Pianist spielt derweil ein G-Moll-Wirbel. Das sind wir, die wir leiden und leiden machen. Dann setzt sich der Text von Hesiod fort, dass nämlich Uranos kaum das eins geboren war, die Kinder alle wieder in den Schoß der Erde zurückgestopft hat, sodass die Gaia schrecklich stöhnte und auf eine List sann, wie sie dem Uranos das heimzahlen könnte. Es ist am Ende dieser Komposition klar, es geht offensichtlich um uns, die wir da sitzen und zuhören, hoffentlich, wie ich denke, erregt sind durch diese Musik und verwirrt sind durch das, was wir hören und was offensichtlich eine Resonanz dessen sein soll, was wir hier in unseren Tagen augenblicklich emotional verkraften müssen.
Sie haben das G-Moll bereits angesprochen. Jeder, der Ihre Arbeit in den letzten Jahren verfolgt hat, wird überrascht sein über die vielen retrospektiven Anklänge in diesem Stück. Worauf ist dieses Verfahren zurückzuführen? Man kann ja nicht von einer Collageform sprechen, sondern eher von einem Graben in die Tiefen unserer Geschichte, auch der Musikgeschichte. Und in vielen der benutzten Modelle sehe ich eine, sagen wir mal, idiomatische Funktion. Diese idiomatischen Modelle sind ja in unserem Bewusstsein so tief eingebrannt und werden immer wieder mehr oder weniger unbewusst, auch unbewusst, abgerufen. Also, wir finden dann schon einige Überschriften, die auf solche Idiome hinweisen. G-Panik, Brahms-Luge, Brahms-Grundierung. Das sind sozusagen äußere Mittel, um das deutlich zu machen. Aber sie nutzen ja auch ganz konkrete musikalische Sprachmittel, die dieses Verfahren zum Ausdruck bringen.
Ich bin natürlich nicht interessiert daran, irgendwelche nostalgischen Kartons da aufzumachen, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Ich versuche, Felder anzulegen und die Erinnerung an solche Felder bei den Hörern heraufzubeschwören, die jeder ja in sich hat, der Musik kennt. Unsere Musikkultur, und da bin ich natürlich Bestandteil wie jeder andere auch, ist vollgestopft mit Werken, an denen bestimmte Erinnerungen, Erfahrungen, Hoffnungen und sowas hängen. Bei dieser Komposition spielte die Brahms-Sehnsucht eine große Rolle. Ich möchte das im Metaphorischen lassen. Diese Brahms-Luke, Sie hatten das erwähnt, das ist eine Überschrift zu einem kleinen Teil. Das bedeutet, dass man ein Fenster geöffnet hört und man nimmt da so etwas Brahmsisches wahr. Regelrechte Zitate kommen fast nicht vor. Also es geht um ein Intermezzo Opus 118 Nr. 6, ein Stück, das auch von Komponisten gerne aufgegriffen wird, weil Brahms da mit einer ganz eigentümlichen harmonischen Chromatik operiert. Auf dieses Stück werfe ich sozusagen oder richte ich gelegentlich meine Taschenlampe und es wird dann hell über den Reflex dieses Stückes. Also es handelt sich bei der Komposition, wenn man denn solche brahmsischen Elemente hört, eigentlich mehr um Allusionen, also um Angleichungen, Annäherungen. Es hängt mit diesem Sehnsuchtsort zusammen, den ich evozieren will. Mir scheint es heutzutage, so wie die Welt beschaffen ist augenblicklich und wie sie aus den Rudern gelaufen ist, nicht nötig, Perspektiven im noch nicht vorhandenen aufzusuchen, um uns daran zu orientieren. Sondern ich denke, es sei notwendig, die Elemente, mit denen wir unser Leben einrichten und organisieren, die nochmal zu überprüfen, auf ihren Gehalt hin, und es geht in der Musik ja immer auf den emotionalen Gehalt, weniger auf den analytisch-intellektuellen, zu überprüfen und in neue Konstellationen zu bringen. Mir will es scheinen, dass uns momentan bedrängt, dass wir jetzt im allgemeinen kulturgeschichtlichen Sinn auch gesprochen, kein Vokabular mehr zur Verfügung haben, auf das wir uns verlassen können. Also wenn ich ein bestimmtes Wort sage, weiß ich nicht, ob es eine Realität abdeckt, ob es in Beziehung zu einer Wahrheit steht, die nicht korrumpiert ist. Das sind alles Elemente, die bei mir den Reflex rausgelöst haben, die Elemente der Musikgeschichte, die mir sicher sind, aufzugreifen und sie sozusagen an mich heranzuziehen und mit ihnen ein neues Vokabular zu versuchen und mit diesem Vokabular, dessen Hintergründe dann jeder kennt womöglich, neue Formulierungen zu versuchen. Also es ist das Gegenteil von nostalgischem Blick, es ist der Versuch, eine neue Sprache zu entwickeln, also mit den bekannten Elementen.
Wir hatten bereits von einem Text gesprochen, es spielen aber auch noch andere Texte in Ihrem Stück eine Rolle. Auf welche Autoren berufen Sie sich und in welchen Sprachen werden Sie deklamiert?
Ich fange jetzt von hinten an. Das ist also dieser Hesiod, der erscheint auf Deutsch, wird von Ernst Stötzner vorgetragen, dem Berliner Schauspieler. Davor wird zugespielt von Hölderlin Hyperions Schicksalslied. In dieser Ode geht es ja darum, dass aus der Sicht des Menschen oder der Mensch schaut nach oben und stellt fest, ihr Götter da oben habt es ja wirklich leicht. Ihr führt ein flottes Leben mit Harfenklang und Seidenweich und alles auf Wolken gebettet. Uns aber ist es gegeben, jahrelang ins Ungewisse zu fallen von Klippe zu Klippe. Diese Ode habe ich übersetzen lassen ins Arabische und zwar nicht ins Hocharabische, sondern in den Dialekt, der in Bagdad gesprochen wird. Nach einiger Recherche habe ich einen irakischen Literaturwissenschaftler gefunden, der noch vor der Saddam-Zeit aus Bagdad weg musste. Dieser Mensch, ein äußerst eindrucksvoller älterer Herr, hat sich bereit erklärt, das zu sprechen. Wir haben uns verabredet. Die Aufnahme fand im Hessischen Rundfunk statt. Eine Stunde vor der Aufnahme habe ich ihn gefragt, Sie kommen doch aus Bagdad. Können Sie vielleicht diesen Hölderlin auch im Bagdader Dialekt sprechen? Da sagt er, ja, natürlich, aber das versteht kein Mensch. Also ich habe das in Hocharabisch übersetzt, dann versteht wenigstens derjenige, der Arabisch spricht. Da sagte ich zu ihm, mir wäre es ganz wichtig, das in dem Dialekt zu haben, den die Leute sprechen, die momentan ständig diese Explosion erfahren müssen. Denn einen Tag vor unserem Treffen im Hessischen Rundfunk wurden gerade mal wieder 70 Zivilisten in einem Stadtteil, in dem mein Arabischsprecher auch wohnte, umgebracht. Also ein äußerst brisanter Zusammenhang. Und dann bei der Aufnahme hörte man, seine Stimme vibriert ein wenig. Er war doch sehr betroffen und körperlich angegriffen von diesem Vorfall, der gerade einen Tag vorher stattgefunden hatte. Dieser Moment, also dieser Zusammenhang, dass man dieses Schicksalslied hört, dessen Inhalt man dann kennt, dann aber erfährt, wird auf Arabisch gesprochen, und zwar in der Sprache, die in dieser Stadt Bagdad gesprochen wird. Das ist für mich also der Inbegriff sozusagen eines politischen Implantats, wenn ich das mal so nennen darf. Also ich möchte gar nicht erklären, dass meine Musik politisch ist. Wer es in diesem Moment nicht hört, dem brauche ich auch nichts weiter zu erklären. Davor hört man Josef Brodsky, den russischen Lyriker. Er rezitiert eine Ode von sich. Er ist ja mittlerweile schon längere Jahre tot. Und er verfällt sozusagen in so einen Singsang. Was der Inhalt dieser Ode ist, an und für sich unwichtig. Mir ging es darum, dass man weiß, es ist Josef Brodsky. Und er psalmodiert seine eigene Lyrik. Übrigens machte er das, das sind sehr, sehr lange Gedichte, die kannte er alle auswendig, auch wenn er die öffentlich vorgetragen hat. Das sei so üblich. Als er gefragt wurde, müssen Sie das denn extra lernen? Nein, das haben wir von Anfang an immer so gemacht. Davor wiederum hört man Inger Christensen, die große dänische Lyrikerin, die gerade vor kurzem gestorben ist, mit einem Auszug aus Alphabet. Das ist eine Dichtung, die ich in einer anderen Komposition verwendet habe. Sie spricht Dänisch und Deutsch zur gleichen Zeit. Man hört also das Dänische aus dem einen Kanal, das Deutsche aus dem anderen Kanal. Wenn man Glück hat, versteht man wenigstens in der deutschen Fassung das ein und andere Wort. Die Lyrik von Christensen zeichnet sich durch eine atemberaubende, metaphorische Sprunghaftigkeit aus. Sie redet von Blumen. Alphabet bedeutet, dass die einzelnen Strophen immer auf einen Buchstaben gegründet sind. Also B hier in diesem Falle, Blumen, dann Brom. Im nächsten Gedichtteil Ghetto, Gewehre, Grasmücke, Gänseblümchen. Das bringt sie so in einen auch allusiven Zusammenhang hinein. dass es einem, muss ich schon sagen, recht schaudert. Ne? Also das, was in der Welt so dicht nebeneinander liegt, ohne dass wir es auseinanderdröseln können. Es ist einfach so, wie es ist. Das ist, was an Sprachzuspielung zu hören ist. Über der Christensen hört man noch O Bord une Source von Liszt, gespielt von Lasa Beermann für eine kurze Zeit, aber das verschwindet wieder. Und das sind so Assoziationen, die einfach aus meiner musikalischen Beschäftigung stammen.
Sie haben jetzt von dem Text gesprochen, den Sie bereits in einem anderen Stück verwendet hatten oder auf den Sie sich in einem anderen Stück bezogen haben. Ähnliches ist ja auch zum Klavierpart zu sagen, der ja ohnehin generell einen Kernpunkt des Stückes ausmacht. Können Sie zu diesem Part noch etwas sagen?
Zunächst zu der äußeren, zur Aufstellung des Orchesters und des Solisten. Das ist auch ein Bild. Der Solist ist vom Orchester getrennt und sitzt so ein Drittel schon im Publikum, sodass man den Eindruck hat, aha, es gibt hier Klangflüsse, Energieflüsse von Orchester über diese Gruppen zum Pianisten und wieder zurück. Mit diesem Bild des alleine sitzenden Pianisten wollte ich auf ein weiteres Element der Konzeption und des Inhalts gewissermaßen der Komposition hinweisen. Der Pianist ist sozusagen der Ausgestoßene. Ich beziehe mich bei dieser Metapher auf die Erkenntnisse von Giorgio Agamben, die er in so einer philosophischen Trilogie dargestellt hat. Es geht um den Homo Sacer, den heiligen Menschen, und die Geschichte, die Rechtsgeschichte sozusagen, durch die ganze abendländische Geschichte hin, bis hin in unsere Zeit. Der Homo Sacer ist derjenige, der, wenn er denn als Opfer deklariert worden war, tabu war. Er ist aber auch der Vogelfreie, also derjenige, der nicht mehr in der Rechtsordnung drin ist. Das heißt, er kann einfach ohne weiteres getötet werden. Der Souverän, wer immer das auch dann ist, kann bestimmen, ob jemand aus dem Rechtszusammenhang herausfällt. Agamben stellt dar, dass die Flüchtlinge heutzutage und speziell auch manche Regionen, und man kommt nicht umhin, an den Irak zu denken, in diesem Zustand des Ausgestoßenen generell sind. Also ganze Bevölkerungsteile sind bar der Rechtsverfasstheit. Und darauf beziehe ich mich sehr stark in dieser Komposition. Und das Spiel zwischen Klavier und Orchester, so sehr es ein ästhetisches Spiel natürlich ist, hat aber diesen eminent gegenwärtigen und für mich hochdramatischen und tragischen Hintergrund.
Im Klavierpart, der bezieht sich ja auf ein bereits vorhandenes Stück.
Dieses Klavierstück heißt Hammermut, Stadt der Engel. Stadt der Engel bezieht sich wiederum auf Anselm Kiefer, auf ein Werk von Anselm Kiefer, nämlich Himmelspaläste. Diese Himmelspaläste von Anselm Kiefer sind Betoncontainer, die er siebenstöckig aufgebaut hat. Sie wirken wie Gebäude, die ausgebrannt sind, jedenfalls mal irgendwie bewohnt waren oder benutzt worden waren. Und ich kenne dieses Werk von Anselm Kiefer bloß durch Reproduktionen. Dieses Werk hat auf mich den Eindruck gemacht, da kommt in der skulpturalen Kunst auf den Punkt, was ich versuche auch in der Musik durch diese Konstellation, die wir anfangs beschrieben hatten, zuzuspitzen. Die Komposition Hammermut, also dieses Solo-Klavierwerk, bezieht sich dezidiert auf den Eindruck, den diese Reproduktion auf mich gemacht hat und auf die Hintergründe, die mir da irgendwie dargestellt zu sein scheinen. Diese Klavierkomposition ist ein sehr abruptes, hartes, extrem anspruchsvolles Stück, was die Klaviertechnik anlangt. Und ich habe sozusagen den ästhetischen Aplomb dieses Stückes oder die ästhetische Aggressivität, die dieses Stück hat, in den Klavierpart dieses Orchesterstücks mit hineingezogen und in dem Sinne dann auch neue Teile komponiert.
Und in dieser Aggressivität wirkt es natürlich dann auch auf den Orchesterpart zurück und löst gewisse Charaktere, Klangcharaktere geradezu aus.
Das Abrupte ist ein konstitutives Element meiner Kompositionspraxis in diesem Stück. Zu diesem Aggressiven gehört auch die völlig überraschende und ganz unvorbereitete Verweigerung jeglicher weiterer Bereicherung in der kompositorischen Faktur. Also es gibt nicht wenige nackte Stellen, sowohl im Klavier wie auch im Orchester. Das Klavier nach einer großen Steigerung spielt völlig überraschend und ohne Vorbereitung, vor allem auch ohne dramaturgische Vorbereitung, eine einstimmige Melodie. Ganz langsam, die wird sequenzierend, alte Technik, vom Orchester aufgegriffen, dann geht es irgendwie anders weiter. Also dieses Hin und Her in der Reichhaltigkeit der Faktur, mal null, mal sehr reichhaltig, ist für mich auch ein ganz eminentes Element dieses politischen Backgrounds, den das ganze Stück hat. Also diese Elemente in ihrer Schroffheit und Harschheit verweigern sich jeglicher Zuversicht und jeglicher Verlässlichkeit. Man hat in dieser Komposition, das wäre jedenfalls meine Hoffnung, nie das Gefühl, ach, endlich weiß ich, wo ich dran bin. Das weiß man halt nicht. Und das ist für mich eben auch ein ganz rabiates und radikales Mittel, zum Ausdruck zu bringen, in welcher Situation wir uns generell weltgeschichtlich, wenn ich das auch wieder mit großer Armbewegung sagen darf, befinden.